Heute Morgen also die Fortsetzung mit dem vierten Sendschreiben an Thyatira. Das beschreibt die Epoche von 600 bis 1517. Ihr merkt schon, das ist das Mittelalter, ganz grob gesagt, das finstere Mittelalter mit der Herrschaft der römisch-katholischen Kirche, mit der Inquisition und all diesen Dingen. Das ist Thyatira, die Gemeinde ohne Zucht. Thyatira wird beschrieben in Offenbarung 2 von Vers 18 an und bedeutet, der Name Thyatira bedeutet fortgesetztes oder beständiges Opfer. Und das ist sehr wichtig. Fortgesetztes oder beständiges Opfer. Wir werden gleich sehen, was der Name für eine Bedeutung hat. Wir lesen wieder zuerst die Vorstellung Jesu und das Lob an die Gemeinde in Vers 18 und 19. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzenden Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Also zunächst mal ein kräftiges Lob. Der Herr Jesus anerkennt die Werke dieser Gemeinde, die Liebe, die da war, der Glaube, der Dienst, die Geduld. Und diese Werke sind sogar alle noch im Zunehmen begriffen. Die letzten Werke sind mehr als die ersten. Aber dann kommt ein ebenso kräftiger Tadel. Wir lesen Vers 20 bis 23. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Pesttod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. In diesem Tadel taucht wieder eine alttestamentliche Gestalt auf. Bei dem Sendschreiben an Pergamon war es der Biliam, dieser Meister der Vermischung, der den Rat gab, dass sich doch die Kinder Israel mit den Moabitern und den anderen heidnischen Kanaanitern vermischen sollten. Und hier taucht die Gestalt der Isabel auf, eine Frau, die im Alten Testament eine unheilvolle Rolle gespielt hat. Es war eine phönizische Königstochter aus Sidon. Sie wurde die Frau des israelitischen Königs Ahab. Isabel war dafür verantwortlich, dass in Israel ein heidnischer Gottesdienst eingeführt wurde, wie es ihn bis dahin nicht gegeben hatte. Isabel führte nämlich den Baalskult in Israel ein und verführte das Volk zu mehr Götzendienst als je zuvor. Durch Isabel kam ein neuer Gott und ein ganz neues Gottesdienstsystem in das Volk Israel. Ein neuer Gott und ein neues Gottesdienstsystem. Was bedeutet das kirchengeschichtlich gesehen? Glaubt mir bitte, ich möchte niemandes Gefühle verletzen. Wirklich niemandes. Aber ich muss doch jetzt etwas sagen, was vielleicht den ein oder anderen eben auch berührt von seiner Herkunft her. Ich glaube, Isabel ist ein sehr treffendes Bild für das, wozu sich die römisch-katholische Kirche im finsteren Mittelalter entwickelte. Ich weiß sehr wohl, dass eine ganze Reihe unter uns sind, die in dieser Kirche groß geworden sind oder zum Teil auch heute noch in dieser Kirche wenigstens auf dem Papier beheimatet sind. Und trotzdem muss ich das sagen, das ist ein Bild für das, was sich die römisch-katholische Kirche im Mittelalter geleistet hat. Sie führte ein heidnisches Denken ein, das schließlich Götzendienst wurde und geistliche Unzucht zur Folge hatte. Es entstand nämlich nach und nach ein religiöses System, das am Ende nur noch wenig Ähnlichkeiten mit der Gemeinde des Neuen Testamentes hatte. Während dieser Thyatira-Epoche wurden genau in diesem Zeitraum von dem Jahr 600 bis zum Jahr 1517, bis zur Reformation, wurden 10 falsche Dogmen in der römisch-katholischen Kirche eingeführt. Dogmen sind fest zementierte Lehrsätze, die kein Mensch mehr ändern kann. Die katholische Kirche hat Dogmen, die sie selbst nicht mehr ändern kann. So fest sind die zementiert. Es sei denn, wenn sie sich selber auflösen würde. Das wird sie nicht tun. Der Johannes zeigt uns mal auf Folie, welche 10 falschen Dogmen hier aufgestellt wurden. Da ist zum Beispiel, dass die Rechtfertigung aus den Werken geschieht, nicht aus Glauben allein. Dass man also durch Glauben an Jesus Christus und Werke in den Himmel kommt. Und nicht durch den Glauben an sein vollbrachtes Werk allein, wie uns die Bibel lehrt. Dann wurde das Dogma der Taufwiedergeburt aufgestellt, dass man schon durch die Säuglingstaufe die Seligkeit hat, dass hier die Gnade Gottes eingegossen wird und die Erbsünde weggenommen wird, lehrt die römisch-katholische Kirche. Und ich muss hier gleich hinzufügen, leider hat Martin Luther hier nicht konsequent reformiert, sondern hat, nachdem er mal eine Zeit lang die Kindertaufe abzulehnen schien, sich dann am Ende doch wieder für die Babytaufe entschieden. Und ich zitiere hier mal kurz aus einem Brief von einem evangelischen Pfarrer namens Reinhard Weber, der ein Buch über die Taufe geschrieben hat, aber gegen die Kindertaufe. Ein evangelischer Pfarrer gegen die Kindertaufe. Hört mal diese Worte. Da schreibt er: Glaubt Luther nicht, wenn er die Babytaufe unseren einzigen Trost nennt und behauptet, der taufende Pfarrer gibt dem Baby den Glauben und das Himmelreich. Der Glaube erwächst in der Kraft des Heiligen Geistes aus dem Hören auf das Evangelium. Von Babytaufen, Sakramenten, eingegossener Gnade und so weiter hört man in der Bibel nichts. Bis um das Jahr 200, da geschah aus Quellen, die dem Neuen Testament fremd sind, eine raffinierte satanische Verführung, wie damals der Einbruch des heidnischen Baalskultes im alten Israel. Das Sakrament wurde der Baal der Kirche. Erlösung geschieht nun durch den Sakramentsvollzug. Der Glaube des Täuflings ist gegenstandslos geworden. Der Teufel log in die Babytaufe so viel Pseudoheiligkeit hinein, dass nur ein vom Geist Gottes Erleuchteter erkennen kann, wie hier das Verbot und der Brauch des heiligen Gottesnamens zu zaubern und zu lügen übertreten wird. Fragt jeden, der euch fromm oder von Kirchen wegen beschwatzen will, wo steht das geschrieben? Sie werden euch einige tausend Belege aus Menschenbüchern bringen, aber keinen einzigen aus der Heiligen Schrift. Pfarrer Reinhard Weber, norddeutscher Pfarrer, vor einem Jahr heimgerufen worden. Also, wir sehen Taufwiedergeburt, falsches Dogma der katholischen Kirche, leider von Luther am Ende beibehalten. Drittens, Verehrung von Bildern, was in der Bibel ganz, ganz deutlich abgelehnt wurde. Auch da hat Luther einen Fehler gemacht, als er den Katechismus aufstellte und die 10 Gebote nach seiner Zählung eben dort darbrachte und dieses Gebot rausgenommen hat. Das ist in der Bibel das dritte Gebot. Verehrung von Bildern, dann Zölibat. Trennung von Priestern und Laien. Im Jahr 1154 wurde das Kirchengesetz, Dogma, bis dahin durften Priester verheiratet sein. Aber dann hat man, um wieder die Priesterschicht abheben zu können von den Laien, ihnen das Zölibat auferlegt. Wir haben gesehen, die Werke der Nikolaiten, Volksbeherrscher. Ephesus lehnte sie noch ab. In Pergamon wurde die Lehre der Nikolaiten geduldet und es entstand das Zweiklassensystem in der Gemeinde, Klerus und Laien. Und hier wurde das weiter zementiert, indem der Klerus die Priesterschicht nicht heiraten darf. Im Timotheusbrief schreibt mal Paulus: von einer falschen Frömmigkeit, die gebietet, nicht ehelich zu werden. Das wurde da erfüllt. Zölibat, dann das Bußsakrament, ich will jetzt da nur kurz das noch erwähnen, eine Überbewertung der Ohrenbeichte, die Lehre vom Fegefeuer, dass im Fegefeuer Reinigung von den lästlichen Sünden geschehen kann. Jeder Mensch muss nach dem Sterben ins Fegefeuer, dort werden lästliche Sünden weggeläutert. Diese Unterscheidung ist eine sehr verhängnisvolle, dass die katholische Kirche in lästliche und Todsünden unterscheidet. Lästliche heißt, na ja, die kann man sich leisten. An Karneval kann man mal richtig über die Stränge hauen. Das sind lästliche Sünden. Das ist eine ganz schlimme Unterscheidung. Die hat die Bibel nicht. Dann, der Kern ist hier bei Punkt 7. Die sogenannte Transsubstantiationslehre, ein Zungenbrecher, aber sehr wichtig, meint einfach die Wandlungslehre. Nach römisch-katholischer Sicht geschieht, wenn der Priester auf dem Altar, wenn das Glöckchen tönt und der Priester die Worte spricht, Geheimnis des Glaubens, geschieht die Wandlung des Brotes in den Leib Christi und des Weines in das Blut Christi. Auch chemisch sagen sie, es sieht noch so aus wie Brot und Wein, aber es ist Leib und Blut Christi. Und das ist natürlich nicht richtig. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, wir haben das auch hier schon behandelt. Wandlung. Und jetzt verstehen wir den Namen Thyatira, fortgesetztes oder beständiges Opfer. Denn die römisch-katholische Kirche lehrt, dass bei jeder Eucharistiefeier, heute Morgen werden Tausende von Eucharistiefeiern weltweit gefeiert, und in jeder wird der Leib Christi wieder unblutig geopfert und dem Herrn dargebracht nach katholischem Verständnis. So leid mir das tut, das ist Götzendienst, das ist heidnisches Denken, das ist magisches Denken und alles, was da hineingeflossen ist, das ist nicht die Lehre der Bibel. Achtens, die Ablasslehre, dass man gegen Geld oder Werke Verkürzung im Fegefeuer erreichen kann, auch für andere Verstorbene. Und die Bußlehre, dass man Bußübungen tun kann, Ave Maria beten, Vater Unser beten, zur Verkürzung im Fegefeuer und die Marienverehrung letztlich. Teilweise wurde die Maria göttlich verehrt. Zur Zeit von Ignatius von Loyola sprach man von einer Viereinigkeit. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist und Mutter Maria wurde sie auf die gleiche Stufe gestellt. Und auch das ist natürlich nicht in ihrem Sinne gewesen und auch nicht im Sinne Gottes. Wir sehen Thyatira, finsteres Mittelalter, wo in der römisch-katholischen Kirche ein heidnischer Gott und vor allen Dingen ein völlig fremdes Gottesdienstsystem eingeführt wurde, was nicht mit dem Neuen Testament mehr übereinstimmt. Der Gottesdienst in der katholischen Kirche ist überhaupt sehr alttestamentlich. Das ganze Gebäude ist aufgebaut wie der Tempel, mit dem Allerheiligsten vorne, in das nur der Priester darf. Er hat das Gewand an, was dem hohen Priester nachempfunden ist. Es ist alles sehr auf Sichtbare, bis hin zu den äußeren Weihrauch für den Geruch, für das Ohr, für das Auge. Es ist alles für das Sichtbare. Ein richtiger Katholik hat also echt damit zu schaffen, wenn er hier in so einen Raum kommt und alles ist so anders als wie in einer ehrwürdigen katholischen Kirche. Das verstehe ich sehr gut. Ich möchte noch eine der Verheißungen aufgreifen, die den Überwindern in dieser Thyatira-Kirche gegeben wurden. Nämlich, Jesus sagt, wer überwindet, dem werde ich den Morgenstern geben. In Vers 28. Die Überwinder werden Jesus Christus selbst haben, denn der Morgenstern ist nach Offenbarung 22,16 niemand anders als er selbst. Da wird er als der helle Morgenstern bezeichnet. Die Überwinder, die hier diesen Gottesdienst nicht mitmachen und sagen, nein, das ist nicht der biblische Gottesdienst und das ist nicht die biblische Anbetung, die bekommen den Herrn Jesus selbst. Und die Thyatira-Christen sind Betrogene eines falschen religiösen Systems. Gehen wir eins weiter zu der Kirche von Sardes. Johannes, wenn du die andere Folie kurz nochmal zeigen kannst. In Offenbarung Kapitel 3, 1 bis 6 wird das Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes gerichtet. Das ist die Gemeinde ohne Leben. Und sie beschreibt Ich folge hier der Deutung von Arnold Fruchtenbaum, die Kirche der Reformation mit der anschließenden Orthodoxie. Das ist so etwa die Zeit von 1517 bis 1648, man kann auch sagen bis 1700, da braucht man sich um ein paar Jahre nicht streiten. Sardes bedeutet diejenigen, die entkommen. Interessant, ja? Eben haben wir diese Kirche Thyatira kennengelernt im Mittelalter mit ihrem Götzendienst. Und jetzt Sardes, diejenigen, die entkommen. Ein treffender Name für die, die durch die reformatorische Lehre von der Gnade allein und Jesus Christus und der Glaube allein diesem Götzendienst und der Finsternis entkamen. Jesus Christus stellt sich vor dieser Gemeinde als der, der sieben Geister hat. Das ist gegen die Kirche ohne Geist, die tote Sardeskirche ohne den Heiligen Geist. Dann folgt unmittelbar der Tadel. In Vers 1, Kapitel 3 lesen wir: Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebest und bist tot. Ein sehr kurzer Tadel, aber mehr braucht man nicht sagen. Du bist tot. Das ist eine zutreffende Beschreibung für die Kirche der Reformation, wie sie sich später sehr bald entwickelte. Der Anfang war wunderbar unter Martin Luther und seinen Mitarbeitern, aber es dauerte nicht lang. Sie entwickelte sich sehr bald zur Sardeskirche, denn die Reformationsbewegung brachte zwar in den folgenden Jahren viele Korrekturen Roms und auch gute Glaubensbekenntnisse hervor, trotzdem fehlte den verschiedenen protestantischen Kirchen die geistliche Kraft, sie waren tot. Warum? Ich habe mich wirklich mit der Frage beschäftigt, warum hatte die Reformation, die so gut begonnen hatte, keine Durchschlagskraft? Sie breitete sich ja wie ein Feuer aus über halb Europa, vor allen Dingen über Nordeuropa und Großbritannien, Schottland und so weiter. Warum hatte sie keine Durchschlagskraft? Antwort: Weil sie das Grundübel nicht beseitigte, nämlich die Verbindung von Kirche und Staat. Das Grundübel, was bei Pergamon begonnen hatte, als die römisch-katholische Staatskirche entstand, und das beseitigte die Reformation nicht. Nachdem sich die Protestanten von Rom getrennt hatten, wurden sie erneut zu Staatskirchen. In Deutschland und in Skandinavien wurde die lutherische Kirche zur Staatskirche, in England wurde die anglikanische Kirche zur Staatskirche, in Schottland wurde die presbyterianische Kirche zur Staatskirche, in der Schweiz die Calvinisten und Reformierten und so weiter. Alles wieder Staatskirchen. Die Reformatoren waren neben allen Verdiensten nicht konsequent in der Gemeindefrage. Sie führten das Volk aus Ägypten, aber sie ließen es gemeindemäßig in der Wüste und führten es nicht nach Kanaan in eine echte biblische Gemeindestruktur, wenn ich das mal so bildlich sagen darf. Und ihr Lieben, was Pergamon zum Schaden wurde, als die römisch-katholische Staatskirche entstand, das musste auch Sardes Verderben bringen. Weil es Staatskirchen waren, wurden die Kinder einfach getauft und somit ohne persönlichen Glauben Mitglieder der Kirche. So kam es, dass im Lauf der Zeit der größte Teil der Kirche aus Ungläubigen bestand, und so ist es bis heute geblieben. Schaut, die Kirchen, die beiden großen Kirchen, haben bis zum heutigen Tag ein territoriales Gemeindeverständnis. Territorial heißt, jeder, der in diesem Dorf wohnt und römisch-katholisch oder evangelisch getauft wurde, der gehört zu der Gemeinde. Jeder, der in diesem Stadtteil wohnt, bei uns in Karlsruhe ging die Grenze unserer Kirchengemeinde genau mitten durch unsere Straße durch, in der wir wohnten. Jeder, der auf der Seite wohnt, der gehört zu der Gemeinde und der andere gehört zu der Gemeinde. Territorial, auf dem Stadtplan wird da die Gemeinde bestimmt. 7.384 Evangelische, die gehören zu der Kirchengemeinde und die anderen zu der. Territorial. Wird überhaupt nicht gefragt. Da können Atheisten drunter sein, da können Leute sein, die in allen Sünden leben, spielt keine Rolle, gehören zu der Kirchengemeinde. Territorial. Und die Bibel hat ein personales Gemeindeverständnis. Die, die den Herrn Jesus Christus als ihren Erretter und Herrn haben und mit ihm leben, die gehören zu der Gemeinde, ganz gleich, wo sie wohnen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Bis heute gibt es also bei uns in Europa Staatskirchen, die zum Teil über gute Glaubensbekenntnisse verfügen auf dem Papier, aber zum größten Teil aus Menschen bestehen, die geistlich tot sind. Namenschristen. Der Ausdruck fiel vorhin schon einmal. Namenschristen. Wie steht es bei uns heute Morgen? Ob hier alle, die hier in diesem Raum sind, geistlich lebendig geworden sind, durch den Herrn Jesus Christus auferweckt wurden zu einem neuen geistlichen Leben. Auch in einer biblischen Gemeinde, wie wir uns jetzt nennen, können durchaus Besucher sein, die noch nicht den Herrn Jesus kennen. Wenn es so ist, es steht nichts im Wege, ihn kennenzulernen, heute Morgen. Gehen wir weiter zu dem schönsten aller Sendschreiben, für uns auch ermutigendsten, nämlich zu Philadelphia. Ich freue mich, dass hier nicht nur dunkle Dinge und Negatives ist, sondern hier ist was ganz Ermutigendes, das Sendschreiben an Philadelphia. Das ist die Gemeinde ohne Tadel und kirchengeschichtlich deute ich es auf die angloamerikanische Erweckungsbewegung und auch Teile des Pietismus. Das ist etwa die Zeit von 1700 bis 1900, diese 200 Jahre. Und wir lesen mal gerade das Sendschreiben an Philadelphia, den Anfang, ab Vers 7 in Kapitel 3. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wunderbare Aussagen über die Gemeinde von Philadelphia. Ist die Gemeinde ohne Tadel, nur Philadelphia und Smyrna bekamen keinen Tadel. Alle anderen werden getadelt und zur Buße aufgefordert. Philadelphia ist die Kirche der großen Missionsbewegung. Eine offene Tür, eine kleine Kraft, das Wort behalten und den Namen nicht verleugnet. Philadelphia steht für die Epoche der großen Missionsbewegung. In der Zeit von 1700 bis 1900 gab es so gut wie keinen Ort auf dieser Erde, an den Missionare nicht hingehen konnten. Stellt euch das mal vor. So gut wie keinen Ort, wo nicht ein Missionar hingehen konnte. Und er war willkommen und er war ersehnt und erwünscht und er durfte predigen und wirken für den Herrn. Sogar China stand für das Evangelium offen, weit offen. Durch Wesley, Finney, Moody, Torrey, Gosner, David Livingston, Hudson Taylor und viele, viele andere kamen unzählige Menschen zum Glauben. Ich glaube, dass in dieser Zeit Millionen von Menschen errettet wurden und zu der Gemeinde hinzugetan wurden. Ganze Länder öffneten sich für das Evangelium. Afrika, China. Als Hudson Taylor nach China Inland ging, war er der erste Missionar und er betete, dass, wenn er einmal die Augen schließen möchte, dass 1000 Missionare in China Inland sind. Und als er starb, waren mehr als 1000 Missionare im Inland von China. Ich habe noch einen kennengelernt, der mit Hudson Taylor zusammen dort im Dienst stand, der alte Bruder Witt. Dieter, du kennst ihn auch. Ja, das sind wunderbare Dinge, die dort geschehen sind. Krankenhäuser wurden gebaut, soziale Dinge. Das Evangelium lief. Viele, viele Menschen wurden errettet. Die Missionare hatten nur eine kleine Kraft, denn sie wurden nur von einer kleinen Minderheit unterstützt. Im Glauben durften sie dennoch Großes vollbringen. Und interessant ist Vers 9, über den sehr viel gerätselt wird, auch dummes Zeug geschrieben wird manchmal. Vers 9, siehe, ich übergebe dir aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Die allernaheliegendste Deutung dieser Aussage, dass die Juden kommen aus der Synagoge Satans und dem Herrn Jesus zu Füßen fallen, ist die, dass genau in dieser Epoche die Judenmission begann, und zwar hier in Deutschland und über England nach Amerika ging, die Judenmission begann und um das Jahr 1900 haben sich 250.000 Juden bekehrt. 250.000 Juden kamen etwa zum Glauben. Genau in dieser Zeit. Es gibt noch eine andere Deutungsmöglichkeit. Zu dieser Zeit entstanden leider auch die bekanntesten Sekten, die es heute weltweit gibt, nämlich die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die christliche Wissenschaft und die Siebenten-Tags-Adventisten. Die entstanden alle in dieser Zeit. Und ein gemeinsames Kennzeichen dieser Sekten ist der Anspruch, die wahren Juden zu sein. Entweder die 144.000, wie es die Zeugen Jehovas behaupten, oder die 10 verlorenen Stämme Israels. Das ist ein gemeinsames Kennzeichen dieser Sekten. Und darum vielleicht auch eine Andeutung hier von der Satansynagoge. Was nun immer hier gemeint ist, viele Menschen sind in dieser Zeit zum Glauben gekommen. Ich muss noch etwas ganz nüchtern hinzufügen. Wir leben heute nicht im Philadelphia-Zeitalter. Wir leben nicht in der Zeit dieser großen Erweckung und Missionsbewegung. Wir leben, wie wir gleich sehen werden, in Laodicea. Aber das heißt, wir werden keine weltweite Erweckung mehr erleben, wie es zum Beispiel viele Geschwister aus der Pfingstbewegung erwarten noch, eine weltweite Erweckung, indem sie Joel 3 falsch auslegen. Nein, das werden wir nicht erleben dürfen, aber durchaus lokale Aufbrüche. Durchaus wird in manchen Gebieten, auch jetzt in Indonesien, in Afrika, es gibt Gegenden, wo der Herr im Augenblick ganz groß wird. Und hier bei uns in Europa, glaube ich, wird es auch noch hier und da zu Aufbrüchen kommen, dass Kreise entstehen, Gemeinden entstehen, vielleicht auch eine Bewegung entsteht, wie im Salzburger Land oder in anderen Gebieten, aber keine weltweite Erweckung mehr. Lasst uns wirken, hier in unserem Bereich, solange noch Tag ist, wie Philadelphia, indem wir auch wissen, wir haben eine offene Tür vom Herrn. Wir dürfen noch wirken, es ist Religionsfreiheit. Wir haben am Mittwochabend gesehen, unter welchen Verhältnissen die Geschwister im Osten dort evangelisiert haben. Es war sehr bewegend, was wir hier am Mittwochabend gehört und gesehen haben. Und wir haben eine kleine Kraft, aber wir wollen das Wort behalten und den Namen Jesu nicht verleugnen. Lass uns zum letzten Sendschreiben noch kommen, zu Laodicea. Wenn wir es kurz charakterisieren, die Gemeinde ohne Herrn. Das ist die antichristlich geprägte Generation der Letztzeit. 1900 bis zur Gegenwart, wir wissen nicht, wie lange das noch geht. Die Kirche des Abfalls, Laodicea. Laodicea bedeutet ja, das Volk spricht recht. Das Sendschreiben beginnt ohne Lob. Alle übrigen 6 Gemeinden erhielten wenigstens ein Wort der Anerkennung, Laodicea nicht mehr, da der Herr überhaupt nichts mehr anzuerkennen. Der Herr geht sofort zum Tadel über. Wir lesen die Verse 14 bis 17 in Offenbarung 3. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, Vers 15. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du bist der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und so weiter. Laodicea wird beschrieben, lau, elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Und der schlimmste Tadel ist Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe, nicht innen, außen, sonst könnt ihr nicht eintreten. Der Herr steht an dieser Gemeinde draußen vor der Tür. In dieser Ausprägung der Christenheit ist er nicht mehr vorhanden. Er steht draußen vor der Tür. Aber er steht noch an der Tür. Er klopft noch. Das ist das Ermutigende. Laodicea ist einfach die Kirche des Abfalls, die unschwer mit der Kirche dieses Jahrhunderts zu identifizieren ist. Ich hätte dafür viele Belege. Ich muss das hier abkürzen. Abfall meint das Abweichen von einer Wahrheit, die man aufgrund der Mitgliedschaft in einer bestimmten Kirche oder Vereinigung zu besitzen vorgab, aber nicht hat. Paulus hat das mal sehr treffend beschrieben. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Man hat noch so einen Deckmantel vom Christentum, so wie ein Zuckerguss oben drüber gestreut, aber unten drunter ist Heidentum. Krawattenheiden haben das mal Leute genannt. Von diesen wende dich weg. Ein wichtiger Zusatz, den Paulus da noch anführt. Von diesen wende dich weg. Ich möchte zusammenfassen noch einmal mit Worten von Arnold Fruchtenbaum, von dem ich da sehr viele Anregungen bekommen habe und zitiert habe. Johannes, du hast die Zusammenfassung auch auf der Folie. Wenn wir das noch einmal in einem Blick sehen, die sieben Sendschreiben, die sieben Gemeindezeitalter. Die Ephesuskirche findet man in der jungen Kirche der zweiten Generation, die Glut der ersten Liebe verloren hat. Dem Herrn geht es um die erste Liebe. Hast du mich lieb? Dem Smyrna-Typ können wir auch heute überall in den islamischen Ländern und überall da begegnen, wo Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Das ist der Smyrna-Typ der Gemeinde. Den gibt es jetzt. Die Pergamonkirche existiert in den Ländern Europas, die eine Staatskirche haben. Der Typ der Gemeinde von Thyatira zeichnet sich deutlich in der römisch-katholischen Kirche ab. Ich bestreite nicht, dass da wiedergeborene Christen drunter sind und denen wird der Herr auch den Weg zeigen. Da bin ich ganz gewiss. Die Kirche von Sardes kann man oft in den hoch- und orthodoxen Kirchen finden, die ein gutes und schriftgemäßes Glaubensbekenntnis, aber kein geistliches Leben in sich haben. Hierzu gehören auch die Kirchen, die zwar auf der Bibel gründen, die aber infolge des Mangels an geistlicher Kraft kein wirkliches Leben in sich haben. Das können auch Freikirchen sein, das können Gemeinschaften sein. Das gehört alles hier unter Sardes. Die Philadelphia-Kirche ist in denjenigen Denominationen und unabhängigen Kirchen zu finden, die viel für die Missionsarbeit opfern, mit Kraft und Eifer evangelisieren und von denen viele Gemeindeglieder zum Dienst bereit sind. Philadelphia. Trotzdem herrscht heute offensichtlich die Laodicea-Kirche des Abfalls vor. Es lässt sich kaum leugnen, dass die Mehrheit der derzeitigen Kirchen dem Abfall nachgegeben haben oder selbst ein Teil davon geworden sind. Aber der Herr steht noch an der Tür und auch heute können auch noch ganze Kreise und Gemeinden wieder zurückkommen zu dem Herrn und zu seiner schriftgemäßen Wahrheit. Das ist nicht unmöglich. Zum Schluss kommend, eine letzte Folie. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, als ich das jetzt in den letzten zwei Wochen so hier auf Papier brachte. Wie kann eine Gemeinde in der ersten Liebe bleiben? Wir sind noch sehr jung. Andere, die zu uns kommen aus etablierten Gemeinden, haben den Eindruck, bei uns ist noch erste Liebe. Ich sage nur mal, andere haben manchmal den Eindruck, so haben wir es wiederholt gehört. Wir kennen uns ja besser untereinander, ja, aber andere haben den Eindruck, bei uns sei noch erste Liebe. Wenn das so wäre, lässt sicherlich auch schon zu wünschen übrig. Aber wenn das so wäre, wie kann das bleiben? Wie kann eine Gemeinde in der ersten Liebe bleiben, möglichst lange? Antwort: Eine Gemeinde kann nur so weit in der ersten Liebe stehen, als auch möglichst viele Gemeindeglieder den Herrn Jesus brennend lieb haben. Eine Gemeinde besteht aus lauter einzelnen Gliedern. Und je mehr von uns den Herrn wirklich brennend lieb haben, desto mehr wird das auch in der Gemeinde sichtbar werden. Darum lass dich heute Morgen noch einmal fragen, und ich will mich auch fragen lassen, vom Herrn, hast du mich lieb? Hast du mein Wort lieb, meine Gemeinde? Wie wurde Missionar Butler in Afrika gefragt, fließt dein Becher über? Und er musste Buße tun, der Missionar. Zweitens, indem die Gemeinde eine betende Gemeinde bleibt und immer mehr wird. Die Gebetszusammenkünfte sind der Gradmesser des geistlichen Lebens in der Gemeinde. Nicht unbedingt der Sonntagsbesuch. Die Gebetszusammenkünfte, nicht nur freitags, überall, wo gebetet wird. Drittens, indem die Gemeinde missionarisch lebendig bleibt. Eine leidenschaftliche Jesusliebe wirkt immer auch eine leidenschaftliche Retterliebe. Wenn wir mal meinen, ach ja, jetzt sind wir aber genug, jetzt sind die Stühle besetzt und lass doch die anderen zur Hölle fahren, Hauptsache wir kommen in den Himmel. Wenn es mal so weit kommt, dann ist sicherlich die Gemeinde nicht mehr in der ersten Liebe. Indem die Gemeinde viertens keine unbiblische Verbindung eingeht, das ist mir auch wichtig geworden, weder zum Staat noch zu anderen Machtinstitutionen, das können auch große Verbände und Bünde und alles Mögliche sein, die eine Machtposition darstellen wollen. Wir brauchen biblische Strukturen. Strukturen schaffen zwar kein Leben, aber falsche Strukturen können geistliches Leben verhindern oder zunichte machen. Darum lasst uns alles daran setzen, dass wir persönlich und auch als Gemeinde in der ersten Liebe bleiben. Wir wollen zusammen aufstehen und miteinander beten. Geliebter Herr Jesus, wir wissen, dass wir das überhaupt nicht selber machen können. Weder in unserem Glaubensleben mit dir, noch hier im Gemeindeleben, dass wir in der ersten Liebe stehen, dass wir bei dir und deinem Wort sind. Das können wir nicht selber. Wir können uns auch nicht selber bewahren. Aber indem wir dir unsere leeren Hände und unsere Unfähigkeit hinstrecken, bist du es, der das wirken will in uns. Herr, wir haben jetzt diese Sendschreiben betrachtet im Überblick und wir sehen, wie sich alles entwickelt hat. Herr Jesus Christus, bitte schenk doch, dass wir als Gemeinde Philadelphia-Gemeinde sein können, in der Liebe zu dir und auch brennend für dich und für deine Sache. Herr, lass uns, wo wir irgendeinem anderen Gemeindetyp gleichen, das erkennen und uns da lösen, persönlich oder auch als Gemeinde. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast als Spiegel und auch als heilende Kraft für unser Leben mit dir. Amen.